Wahrscheinlich kennt nicht jeder hier den folgenden Begriff, und zwar den Begriff Notification Badge. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder kennt das, was dieser Begriff bezeichnet. Das ist der Fachausdruck für diesen kleinen roten Kreis mit dieser weißen Zahl drin, der rechts über euren Apps erscheint, wenn ihr Nachrichten bekommt von dieser App. Und die Zahl in dem kleinen roten Kreis, die gibt an, wie viele neue Nachrichten oder wie viele ungelesene Nachrichten du von dieser App hast. Es soll Menschen geben, bei denen diese Zahl drei- oder vierstellig ist, sodass aus diesem Kreis so ein rundes Rechteck wird. Es soll sogar Menschen geben, die haufenweise Nachrichten zum Beispiel in WhatsApp haben. Wenn die dann WhatsApp aufmachen und dann durchscrollen, dann sehen die ganz, ganz viele Nachrichten, die einfach ungelesen sind. Und manche davon sind einfach sehr, sehr wichtig. Und dann sagt man sich, die Nachricht, die ist so wichtig, ich warte auf den perfekten Zeitpunkt, um dann zu antworten. Manche Nachrichten sind überhaupt nicht wichtig und man hat einfach überhaupt keinen Bock darauf zu antworten. Deshalb ist die eben noch ungelesen. Und das passiert sogar in den Chats. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand in so einen Chat eine sehr wichtige Nachricht reinschreibt und sagt, Leute, bitte meldet euch unbedingt noch bei Church Tools an. Und danach schreiben dann andere Menschen auch noch Nachrichten dazu, die vielleicht auch berechtigt sind, aber nicht ganz so wichtig sind wie diese eine Nachricht. Und dann passiert es, dass diese wichtige Nachricht in den ganzen unwichtigen Nachrichten verloren geht. Aber es gibt da eine sehr sinnvolle Lösung, wie ich finde. Und zwar das sogenannte Fixieren oder Anpinnen. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Man kann dann Chats oder eben so Nachrichten, kann man so anklicken. Und dann kann man die anpinnen, dass die immer ganz oben erscheinen. Das sind die Nachrichten mit oberster Priorität. Wenn du dann deinen Chat aufmachst oder in diese WhatsApp-Gruppe reingehst oder Signalgruppe, dann erscheint ganz oben diese Nachricht, die einfach zurzeit sehr, sehr wichtig ist. In unserem Predigtabschnitt, da geht es genau um so eine Nachricht. Die Nachricht, die ist so wichtig, dass wir sie alle bei uns ganz oben fixieren sollten. Sie muss ganz oben stehen. Wir sollen sie andauernd vor Augen halten. Aber nicht nur vor Augen in unserem Kopf halten, sondern diese Nachricht soll sogar in unser Herz kommen. Die soll unsere Hände und unsere Füße zum Handeln bewegen. Die soll unser Leben, unseren Wandel verändern. An diese eine Nachricht, da müssen wir unbedingt dranbleiben. Wir dürfen auf gar keinen Fall davon abweichen. Es ist das Evangelium, es ist die gute Nachricht, so heißt es. Und wir werden heute sehen, wie umkämpft diese Nachricht ist. Wir werden sehen, wie sie in Konkurrenz zu anderen Nachrichten steht und wie wichtig es da ist, dass wir das Evangelium gut kennen, dass wir unbedingt bei dieser Wahrheit bleiben. Der Titel ist Bleibe bei der Wahrheit des Evangeliums. Wir wollen uns anschauen, dass wir dieser Wahrheit glauben sollen, dass wir sie verteidigen sollen und dass wir auch entsprechend leben sollen. Ich möchte uns einmal den Predigttext vorlesen, Galater 2, die Verse 1 bis 14. Galater 2, die Verse 1 bis 14. Lesen Sie es uns einmal vor. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündigte, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittene betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Ich bete einmal mit uns. Vater im Himmel, wir preisen dich so sehr für die Wahrheit, dass du sie uns geoffenbart hast, dass wir diese frohe Botschaft von Jesus, von der Rettung, dass wir sie kennen dürfen, dass wir Bibeln haben, wo wir lesen können, wo die Wahrheit drinsteht. Vater, ich möchte jetzt bitten, dass du das Stören der alles fernhältst bei uns und dass du uns jetzt hilfst, diese Wahrheit tief in unsere Herzen zu bekommen, dass du sie uns wirklich vor die inneren Augen unserer Herzen ja malst und dort einprägst, dass wir einen guten Umgang damit haben, dass unser Glaube gestärkt wird, dass unser Leben immer mehr so wird, wie du es sagst. Amen. Glaube der Wahrheit. Warum glaubst du dem Evangelium? Warum glaubst du diese Geschichten von Jesus? Warum glaubst du, dass es wahr ist, dass das alles so wirklich passiert ist? Wer sagt denn, dass das wahr ist? Es gibt doch genug andere Geschichten, es gibt genug andere Religionen und diese anderen Religionen, die kennen auch einen Weg der Rettung. Warum überhaupt Rettung? Ich meine, wir heute, wir aufgeklärten Menschen, warum sollten wir überhaupt noch Rettung brauchen? Und wenn dann Rettung, warum dann Jesus? Oder warum nur Jesus? Kann ja Jesus und noch jemand sein. Was bringt dich dazu, diese Botschaft, dieses Evangelium zu glauben? Mit genau solchen Fragen war Paulus sehr beschäftigt. Paulus war sehr konfrontiert worden mit solchen Botschaften und das ist das Thema, warum er diesen Abschnitt in dem Brief schreibt. Wir sind in der ganzen Reihe durch den Galaterbrief durch. Ja, letztes Mal, im Abschnitt davor, haben wir gehört, wie Paulus von seiner Bekehrung geschrieben hat, wie er zum Glauben gefunden hat. Dann haben wir auch davon gehört, wie er damit umgegangen ist, wie er von Jesus das Evangelium bekommen hat und dann aber auch, was er gemacht hat in dieser Zeit danach. Jetzt kommen wir zum Abschnitt, wo Paulus unterwegs war und auf Probleme gestoßen ist. Eben auf solche Fragen, warum diesem Evangelium glauben? Und mit dieser Frage hat er sich eben aufgemacht nach Jerusalem. In unserem ersten Abschnitt, den wir hier haben, die Verse 1 bis 3 und 6 bis 10, wir gehen nicht ganz chronologisch durch heute, hier finden wir jetzt die Umstände von dem Treffen in Jerusalem und wir finden das Ergebnis des Treffens. Wir beginnen mal mit den Umständen. Vers 1. Nach 14 Jahren zog ich mit Barnabas und Titus hinauf. Die Reise hier, die ist nicht in Apostelgeschichte aufgezeichnet. In der Apostelgeschichte finden wir einige andere Reisen von Paulus nach Jerusalem. Die da finden wir nicht. Okay, warum geht Paulus dahin? Wir finden hier auch den Grund und das Ziel. Vers 2 sagt er, ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf. Also Gott selber hat Paulus irgendwie dahin gebracht. Geh mal dahin nach Jerusalem. Sein Ziel war ein Treffen mit den Angesehenen. Also Vers 2 dann, insbesondere den Angesehenen hat er das Evangelium erklärt. Damit meint er die Apostel, also die Jünger von Jesus, die 12 Jünger, die zu der Zeit eben noch in Jerusalem waren. Und bei vielen Menschen damals, aber auch bei den Empfängern in Galatien, wo Paulus den Brief hinschreibt, da waren diese Apostel einfach angesehen. Das waren ja die Menschen, die selber mit Jesus gelebt haben, die Jesus noch gesehen haben, die von Jesus persönlich gelehrt worden sind und die dann auch von Jesus den Auftrag bekommen haben, geht raus in alle Welt. Wir könnten sagen, diese Apostel waren die höchste Instanz auf Erden damals. Sie haben ja danach auch das Neue Testament geschrieben. Also bevor es das gab, die Apostel, diese Angesehenen, die waren die höchste Instanz auf Erden. Was ist der Anlass? Was möchte denn Paulus von denen hier? Vers 2. Ich legte ihnen das Evangelium, das ich vor den Heiden verkündigt hatte, dar, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Paulus will sein Evangelium, das er verkündigt hat, er will es bestätigt haben. Nicht für seine eigene Sicherheit, dass er sagen kann, ach, ich weiß nicht genau, ob das so richtig ist, da wäre er nach 14 Jahren ja ein bisschen spät dran, sondern er will was haben, womit er gegen die anderen gehen kann, die eben was Falsches sagen. Er möchte eine Bestätigung haben, mit der er vorgehen kann. Er möchte sagen können, wenn die angesehenen Apostel in Jerusalem, wenn die Paulus' Lehre zustimmen, dann sind doch die falsch, die was anderes sagen. Dann ist Paulus richtig, die anderen sind falsch. Paulus geht jetzt hin und sagt zu den Aposteln, schaut mal, ich war jetzt viel unterwegs, ich war unter den Heiden, ich habe diese Offenbarung bekommen und ich habe den Heiden Folgendes verkündigt. Wie seht ihr das? Das ist doch richtig, oder? Und wenn das richtig ist, was ich gesagt habe, dann sind doch die falsch, die was anderes gelehrt haben. Und im Galaterbrief, lustigerweise im Galaterbrief selber und dann auch zu der Zeit, wo Paulus war, da kommen wir gleich noch drauf, war diese Lehre sehr verbreitet, dass Leute gesagt haben, ja, du brauchst diesen Christus, aber du brauchst noch mehr. Du musst noch Jude werden, um gerettet zu werden. Und Paulus will das eben klarstellen. Es geht hier um den Kern des Evangeliums und Paulus möchte sich hier bestätigt haben in seiner Botschaft. Diese Gespräche waren bestimmt sehr interessant, aber wir finden nur das Ergebnis. Das Ergebnis lautet folgendermaßen: Die Apostel, die stimmen mit ihm überein, sie erkennen ihn sogar als Apostel an und sie senden ihn sogar wieder aus. Also Übereinstimmung, Anerkennung und Aussendung. Vers 3, Übereinstimmung. Nicht einmal meinen Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Das ist so ein direktes Statement, das Paulus setzt gegen die Leute, die jetzt in Galatien unterwegs sind und falsche Lehren verbreiten. Er sagt, nicht einmal Titus musste sich beschneiden lassen. Er sagt, Leute, wenn bei euch Leute sagen, man bräuchte die Beschneidung, um irgendwie gerettet zu sein, es funktioniert nicht. Ich war damals dort und Titus war nicht beschnitten und die fanden es alle gut. Die fanden, Titus konnte Christ sein ohne die Beschneidung. Vers 6 sagt er dann noch, dass die Apostel, also diese Angesehenen, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, im letzten Teil von Vers 6. Diese Apostel, die haben ihm nichts weitergegeben, was er noch beachten müsste, im Gegensatz zu den ganzen Irrlehrern, die zu der Zeit unterwegs waren. Sie haben ihm übereingestimmt, sie haben gesagt, ja, Paulus, dieses Evangelium, das sehen wir genauso. Aber nicht nur das, sie stimmen nicht nur seinem Bericht überein, sondern sie erkennen sogar Paulus selber als Person an. Vers 7 sagt er dann, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Also die Apostel, die sehen eine Parallele zwischen Paulus und diesem Petrus, diesem Fels, dem Apostel schlechthin. Und sie sagen, Paulus für die Heiden, Petrus für die Juden. Und in Vers 8 sagen sie noch, denn der, welcher in Petrus, also Gott hat in Petrus kräftig gewirkt, der wirkte auch in Paulus kräftig. Das Fazit ist, dass sie sagen, Paulus ist eigentlich wie Petrus. Er hat die Gnade bekommen, das Evangelium, also er ist auch ein Apostel, er hat Jesus auch gesehen, er hat es von Jesus bekommen, der ist wie Petrus, er ist einer von uns. Schau mal rein, Vers 9 sagt er dann, als diese Apostel die Gnade erkannten, die mir, dem Paulus, gegeben ist, reichten Jakobus, Kephas und Johannes mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft. Sie haben gesagt, Paulus, wir sehen, dass Gott dich verändert hat und dass Gott dich auch gesandt hat und dich mit diesem Evangelium betraut hat. Mit dir wollen wir unbedingt Gemeinschaft haben. Du bist auch ein Apostel, du bist einer von uns. Und dann senden sie ihn sogar noch aus. Vers 9, ganz am Ende dann, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Dann sagen sie, Paulus, dann zieh doch du auch los und mach den Dienst weiter unter den Heiden. Dasselbe Evangelium, wie Petrus und den Juden gebracht hat, das soll Paulus jetzt unter die Heiden bringen. Eine kleine Anmerkung, er soll Acht haben auf die Armen, Vers 10. Okay, warum jetzt aber dieser ausführliche Bericht? Der Paulus, er benutzt das Ganze als ein Argument. Er steht, wie gesagt, in dieser Argumentation, in diesem Streit mit den Irrlehrern, wo Leute gesagt haben, ja, okay, Christus ist ja gut, sollen unbedingt an Christus glauben, aber nicht nur, sondern müsst ihr alle Juden werden, um wirklich gläubig zu sein. Und Paulus sagt jetzt hier, in dem Argument, er sagt, wenn sogar die angesehenen Apostel in Jerusalem mit der Botschaft, die Paulus überall verkündigt hat, wenn sie damit übereinstimmen, wenn sie sogar Paulus als Apostel anerkennen und wenn sie den Paulus direkt wieder lossenden, dann liegen doch alle falsch, die was anderes als Paulus gesagt haben. Man könnte sagen, Paulus will den Leuten in Galatien eben sagen, mit diesem Brief hier, mit diesem Abschnitt, liebe Galater, glaubt dem Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Weil es ist wirklich wahr, hier ist der Beweis, es wurde bestätigt von der höchsten Instanz auf der Erde. Und das ist die ganze Kraft in dem Argument, ist eben, es wurde von der höchsten Instanz auf der Erde bestätigt. Wir auf der Baustelle, wir stehen manchmal da und wir müssen ein Stück Holz zusägen, das in die Lücke reinpasst. Dann stehen wir da, so fangen an zu peilen. Ah, 63, 8, nein, es sind schon 72 sind es. Nein, nein, es sind nur 58. Dann peilen wir und schätzen. Die Wahrheit, die erfahren wir, wenn wir unseren Zollstock rausholen und den dranhalten. Der Zollstock, der gibt uns die Wahrheit darüber, wie groß diese Lücke wirklich ist. In diesem Fall ist der Zollstock die höchste Instanz auf der Baustelle, nicht unsere Schätzungen. Weil der Zollstock gibt die Wahrheit an. So ist es mit Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Deshalb ist die Anwendung für dich, dieser Satz, Glaube der Wahrheit. Glaube der Wahrheit. Wo findest du die Wahrheit? Weil die Apostel leben ja heute ja nicht mehr. Das glauben wir ja nicht. Was ist die höchste Instanz auf dieser Erde? Und ich habe hier einen richtig schönen Abschnitt gefunden aus unserem Glaubensbekenntnis. Ich möchte es einmal vorlesen, weil ich denke, das fasst es sehr gut zusammen, was wir eben glauben. Ich lese den Artikel 3 aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis. Da heißt es, wir bekennen, dass dieses Wort Gottes nicht durch irgendeinen menschlichen Willen gebracht oder überliefert ist, sondern dass die heiligen Männer Gottes vom Geist ergriffen es geredet haben, wie es der heilige Petrus bezeugt. Nachher aber hat Gott selbst nach seiner unermesslichen Fürsorge und Sorgfalt, die er für die Seinigen und das Heil der Seinigen hat, seinen Dienern, den Propheten und Aposteln, aufgetragen, dass sie jene Aussprüche niederschreiben. Und Gott selbst hat die beiden Gesetzestafeln mit seinem Finger geschrieben. Das ist die Ursache, warum wir solche Schriften die heilige und göttliche Schrift nennen. Wir heute glauben, so wie die Apostel damals die höchste Instanz auf der Erde waren, so ist heute die Bibel, Gottes Wort, die höchste Instanz auf der Erde. Sie ist wahr. Ich möchte diesen Satz dir mitgeben, glaube an diese Wahrheit. Ich möchte ihn unterschiedlich betonen, ich möchte mal anfangen mit glaube dieser Wahrheit. Der Glaube an diese Wahrheit, der ist sehr umkämpft. Damals in Galatien war der umkämpft, genauso aber auch heute. Heute blinken überall Nachrichten auf. Überall blinkt irgendwas auf und möchte dir sagen, was wahr ist. Wahrscheinlich gilt es für die Jüngeren unter uns sogar noch mal mehr. Da blinken, glaube ich, noch mal mehr Nachrichten auf als woanders. Nicht nur auf deinem Handy, auch sonst in dir selber, um dich rum. Gefühle wollen dir sagen, wie sehr Gott dich liebt oder eben nicht liebt. Glaub bitte nicht deinen Gefühlen, wenn sie Gottes Wort widersprechen. Glaub den Gefühlen nicht. Glaube Gottes Wort. Die sozialen Netzwerke, sie wollen dir sagen, dass du dich so oder so kleiden musst, um gut auszusehen. Sie wollen dir sagen, dass du unbedingt die Beziehung brauchst zu irgendeinem Menschen, um wirklich glücklich zu sein. Die Welt will dir heute sagen, dass du unbedingt Geld brauchst, um wirklich sicher zu sein. Du musst genug Geld, genug Besitz, genug Häuser haben, um wirklich sicher sein zu können, wenn schwierige Zeiten kommen. Oder dass du unbedingt diesen Urlaub brauchst, um deine Seele zur Ruhe zu bringen. Nimm den Maßstab und halt den an diese Aussagen und schau, was sagt Gott zu diesen Aussagen? Was sagt Gott darüber, wo du wirkliches Glück, wo du Sicherheit oder Ruhe findest? Was sagt Gott darüber, wie er zu dir steht? Sprich mit anderen darüber, die sich da auskennen. Schau in die Glaubensbekenntnisse rein, die wir als Grundlage hier in der Gemeinde haben, die das sehr gut zusammenfassen. Also glaube dieser Wahrheit. Ich möchte aber auch sagen, glaube dieser Wahrheit. Römer 1, 16 heißt es über dieses Evangelium, diese frohe Botschaft von Jesus Christus, da heißt es, es ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Halte es nicht nur durchaus für wahr oder realistisch, sondern halte dich vielmehr mit allem, was du bist und hast, an diese Wahrheit. Klammer dich dran, vertrau drauf, eben glaube daran. Da heißt es ja dann in der Stelle, für jeden, der glaubt, ist diese Botschaft von Jesus, es ist die Kraft der Errettung. Ewige Verdammnis oder ewiges Glück, das hängt an dieser einen Botschaft, das hängt an dieser Botschaft von Jesus Christus. Glaube ihm. Ich möchte nochmal einen sehr passenden Artikel dazu zulesen, der auch sehr gut in diesen ganzen Briefkontext reinpasst und die Frage, wie ist das mit dem Glauben und unserer Gerechtigkeit, unserem Heil? Ich lese uns da einen Abschnitt vor aus dem Artikel 22, einen Abschnitt nur durch den ganzen. Und da heißt es dann, deshalb sagen wir mit Fug und Recht, mit dem heiligen Paulus, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt werden oder durch den Glauben ohne die Werke des Gesetzes. Übrigens meinen wir nicht, dass der Glaube selbst es ist, der uns rechtfertigt, oder dass wir wegen des Glaubens gerechtfertigt werden, denn der Glaube ist nur ein Werkzeug, wodurch wir, Christus, unsere Gerechtigkeit ergreifen. Christus selbst ist daher, indem er uns alle seine Verdienste und die so vielen heiligen Werke, die er für uns getan hat, anrechnet, Christus selbst ist unsere Gerechtigkeit. Ich finde diese Unterscheidung nochmal so gut, dass er sagt, es ist nicht deine Glaubenskraft in dir, die deine Rettung irgendwie mit sich bringt, sondern es ist das Objekt, an dem du dich klammerst, nämlich es ist Christus. Nicht dein Glaube, weil er stark oder toll wäre, rettet dich. Der Glaube macht dir als Werkzeug Christus zu eigen und daher rettet er. Aber auch, wenn du schon errettet bist, dann ist dieses Evangelium Gottes Kraft zum Heil. Wenn du errettet bist, dann ist diese Botschaft von Jesus ist immer noch die Kraftquelle, woraus du jeden Tag lebst. Manchmal hat man den Eindruck, dass man sagt, das Evangelium ist wie so ein Sprungbrett, mit dem springst du los und dann landest du im Pool und dann bist du praktisch im Christenleben angekommen. Dann geht es erst so richtig los. Das Bild hinkt. Das Evangelium ist der ganze Pool, in den du reinspringst. Das Evangelium ist nicht der Start, wo du reinkommst in was Tieferes, sondern das Evangelium ist alles, worum sich alles dreht. Es ist die Kraft, auch für jeden, der glaubt, auf dem Weg zum Heil. Du brauchst diese Kraft jeden Tag. Deshalb glaube an dieses Evangelium. Da steckt dieser Appell drin, halt dich unbedingt dran fest. Da steckt aber auch der Trost drin. Gott wird dir durch den Glauben diesen Christus immer mehr in dein Leben bringen. Und dich immer mehr dadurch heiligen. Glaube an dieser Wahrheit. Wir haben jetzt gesehen, dass wir unbedingt daran glauben sollen, aber wir werden jetzt sehen, dass dieser Glaube an die Wahrheit, dass er Konsequenzen mit sich bringt. Harte Konsequenzen. Damals genauso wie heute. Wir kommen zum zweiten Punkt. Verteidige die Wahrheit. Vor allem die Verse 4 und 5 wollen wir uns anschauen. Diese Wahrheit, sie wurde angegriffen. Wie gesagt, zu der Zeit, als Paulus da nach 14 Jahren in Jerusalem war, da kam schon ein Angriff auf diese Wahrheit. Und dann später nochmal in Galatien, sehr ähnlich, wo Paulus dann diesen Brief hinschreibt, den wir jetzt lesen. Die Leute haben eben gesagt, das, was der Paulus da sagt, ist nicht ganz wahr. Und Paulus ist eben losgezogen. Und jetzt finden wir hier, er beschreibt den Angriff, das wollen wir uns erst anschauen, und dann finden wir die Verteidigung, wie er es verteidigt. Vers 4, da heißt es, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Wir erfahren hier über die Angreifer, dass es falsche Brüder sind. Es sind nicht irgendjemand dahergelaufen ist, der einfach vorbeiläuft, in die Gemeinde reinkommt und gesagt hat, Leute, ihr seid alle falsch hier. Nein, das waren Menschen, die waren sehr eng mit der Gemeinde verbunden. Die waren ja schon drin. Die kannten die Leute ja. Die haben sich gar nicht so schlecht angestellt. Die haben sich irgendwie da reingeschlichen, sind da ganz unbemerkt in die Gemeinde gekommen und haben dann ihre falsche Lehre verbreitet. Wahrscheinlich nicht von vorne gesagt, ja, das, was ihr bisher geglaubt habt, ist alles falsch, sondern irgendwie im persönlichen Gespräch heimlich hintenrum. Eingeschlichen, also ein langsamer Prozess. Was wir hier beobachten können, ist jetzt bei diesen falschen Brüdern, die falschen Brüder, die hatten eine falsche Lehre, aber sie hatten ein richtiges Verhalten. Sie sind nicht durch ihr Verhalten aufgefallen, ihr Verhalten war super, aber sie hatten den falschen Glauben, die falsche Lehre. Was war das Ergebnis von der falschen Lehre? Vers 4b, andere gefangen nehmen, unterjochen. Hey, wie wollen sie das gemacht haben? Es geht hier um die Freiheit in Christus, also Gegenteil von Gefangenes. Frei, die Freiheit von Christus. Und wie gesagt, es hat so ausgesehen, dass sie gesagt haben, jeder Christ muss eigentlich Jude werden. Wir müssen ihn praktisch als Jude gefangen nehmen. Er muss also seine Ethnie, seine Kultur oder seine Staatsbürgerschaft sogar wechseln. Rettung ist dann, ja, du brauchst unbedingt diesen Christus, aber du musst eigentlich dich noch beschneiden lassen oder eben das Gesetz halten. Und ich muss hier anmerken, hier geht es um eine heilsentscheidende Frage. Die wurde hier diskutiert in Jerusalem. Es geht um eine erstrangige Frage. Es geht hier nicht so sehr um Themen, die extrem wichtig sein können, aber eben auf der Gemeindeebene, zum Beispiel wie die Frage nach Israel, wer ist dieses Israel oder was ist mit dem tausendjährigen Reich oder was ist mit der Kindertaufe? Das sind auch Themen, die wichtig sind, aber die sind nicht erstrangig. Hier geht es um die Frage, wie werde ich gerettet? Also eine Frage mit ewigen Konsequenzen. Und da haben Leute in der Gemeinde die Antwort gegeben, ja, also du brauchst diesen Christus und du brauchst noch mal ein bisschen mehr. Aber die Freiheit in Christus, die besteht ja genau darin, dass du dich nicht beschneiden lassen musst. Das müssen wir heute eben auch nicht tun. Du musst deine Hautfarbe nicht ändern, du musst keine bestimmte Musik oder Kunst mögen, du bist da frei drin. Du musst auch keine Staatsbürgerschaft wechseln oder irgendwohin umziehen. In manchen Kulturen kommen Christen eben an ihre Grenzen mit der Kultur, weil die Kultur an sich dem Evangelium widerspricht in einigen Aspekten. Aber an sich kann jeder Christ in jeder Kultur und Staatsbürgerschaft und Hautfarbe bleiben, wie er will. Das ist die Freiheit, die wir in Christus haben. Und das ist hier der Gedanke. Diese Freiheit wurde angegriffen. Paulus erkennt diesen Angriff. Jetzt finden wir die Verteidigung, Vers 5. Denen gaben wir nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Der Vers, der hat mich an den Schama erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den Schama kennt. Der Schama war ein Held von David. Und er ist dadurch ein Held geworden, dass er einen Angriff der Philister, diesen Angriff widerstanden hat. Die Philister waren da, die haben angegriffen. Sie sind da gekommen mit allem Mann. Und dann heißt es über diesen Schama, der Schama hat sich auf dieses Stück Acker gestellt. Es war ein Stück Acker voller Linsen, steht noch dabei. Und er ist da stehen geblieben. Und die Angreifer, die kamen, einer nach dem anderen, sind auf ihn zugerannt. Und ich stelle mir das so vor, wie die alle kommen. Und der Schama, einer nach dem anderen, den bringt er einfach um. Einer nach dem anderen mäht er weg. Die Angreifer, Stück für Stück, fallen die. Und dieses Stück Land, dieses Stück Acker voller Linsen, der Schama ist da nicht zurückgewichen. Der ist da stehen geblieben bis zum Letzten. Er hat keinen Zentimeter von diesem Stück Acker an die Feinde abgegeben. So ähnlich klingt es hier bei Paulus, oder? Wir haben ihm nicht eine Stunde nachgegeben. Warum denn? Weil es hier um den Kern des Evangeliums geht. Es geht um die Botschaft, die frei macht, die rettet. Da war Paulus hochsensibel. Vers 5b, das Ziel von ihm war eben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Sehr interessant, oder? Er sagt ja nicht damals in Jerusalem. Er sagt ja bei euch, also bei den Galatern sogar. Paulus ist sich der Auswirkungen bewusst. Er sagt, hätte ich damals in Jerusalem nach diesen 14 Jahren nachgegeben, liebe Galater, ihr heute, wo ich diesen Brief schreibe, ihr hättet negative Konsequenzen davon gehabt. Er wusste, was alles auf dem Spiel steht, nämlich wenn dort falsche Lehre kommt, bei diesem Evangelium, es breitet sich aus, es infiziert die ganze Gemeinde. Und weil es um das Heil geht, steht die Rettung von Menschen auf dem Spiel. Paulus argumentiert jetzt hier und sagt, Leute, wenn diese Botschaft von Christus und Plus, also Christus und Beschneidung, Christus und Jude sein, wenn die schon in Jerusalem damals falsch war, wie wir schon damals widerstanden haben, es kann doch bei euch heute in Galatien da nicht richtig sein, es ist doch bei euch heute eben auch falsch. Paulus hat gesagt, ich habe mich dafür eingesetzt, dass ihr heute es auch noch habt. Was hat das mit uns heute hier zu tun? Seid ihr bewusst, was damals war, ist heute genau gleich. Diese Realität, dass die Botschaft des Evangeliums, dass diese Wahrheit, sie ist sehr umkämpft. Seid ihr bitte das heute bewusst? Es ist kein leichtes, das zu glauben und danach zu leben. Es ist umkämpft. Von der Welt ist es sowieso umkämpft, das wissen wir. Das sollten wir eigentlich wissen. Wir leben in dieser Realität. Es gibt den Fürst der Welt, der führt einen richtigen Krieg gegen dieses Evangelium. Er führt einen richtigen Krieg dagegen. Er ist der Lügner, der Teufel ist der Lügner. Und er hasst die Wahrheit, weil er der Lügner ist. Und er hasst die Wahrheit auch, weil durch die Wahrheit Menschen von seinem Reich zu Christus kommen. Deshalb ist allein schon der Fürst der Welt mit all seinen Mächten, die er aufbieten kann, gegen dieses Evangelium. Und du steckst mittendrin, wenn du dran glaubst. Es ist kein leichtes, daran zu glauben. Die Brüder haben sich eingeschlichen, der Satan ist genauso. Er schleicht sich ein. Man sagt, der Teufel lügt im Detail. Er kommt, er flüstert ein, er hinterfragt, wie im Garten Eden, er benutzt dieselben Worte wie Gott, sollte Gott wirklich gesagt haben. Aber diese Angriffe, sie kommen nicht immer nur von außen. Wir sehen es hier, sie kommen von der Gemeinde, von Brüdern, die dasselbe Verhalten haben, aber eine andere Lehre haben, wenn es eben um die wichtigste Lehre geht. Also diese Realität, sei dir bewusst, das Evangelium ist umkämpft. Okay, wie sollen wir denn damit umgehen, mit diesem sogar von der Gemeinde heraus umkämpften Evangelium? Und wir kommen jetzt hier in eine Spannung. Die Spannung ist die, wir sollen auf jeden Fall wach sein und nüchtern sein und es verteidigen, ohne aber jedem gegenüber der Gemeinde misstrauisch zu sein. In diese Spannung kommen wir. Ich möchte dir zwei Dinge mitgeben. Das erste ist, prüfe, was du hörst. Es ist unerlässlich, dass du das, was du hörst, dass du es prüfst. Schau nach, ob das, was du hörst, was du in der Predigt hörst, ob es dem entspricht, was in der Bibel drinsteht. Halte den Meterstab dran und schau, ob es wirklich so ist, was die Leute sagen. Achte darauf, dass die Predigten, dass sie nachvollziehbar aus dem Wort hervorgehen, was wir gelesen haben. Wie gesagt, wir sprechen hier eben über den Kern des Evangeliums. In nicht so wichtigen Themen kann man sich mal vertun, aber nicht bei diesem Evangelium. Es geht um die Frage, wie werden Menschen errettet? Aber wie gesagt, achte auch darauf, dass du nicht allen Leuten dann was Böses unterstellst, sondern such das Gute. Damit du es gut prüfen kannst, möchte ich dir noch was mitgeben, und zwar liebe, was du glaubst. Liebe, was du glaubst. Um das zu lieben, musst du dich damit beschäftigen. Also studier diese Bibel, studier das Wort Gottes. Wir haben Bekenntnisse, die sind so gut, Weil da sind diese Kernwahrheiten so gut zusammengefasst. Da haben sich Theologen hingesetzt und haben das zusammengefasst. Und es hat sich über ganz lange Zeit herauskristallisiert, was wahr ist und was gut ist. Und es hat sich über ganz lange Zeit, über Jahrhunderte bewährt. Beschäftige dich auch mit diesen Bekenntnissen, wo das zusammengefasst ist. Lies sie, lern sie auswendig. Und dann bring Gottes Wahrheit, bring sie in dein Herz. Die Wahrheit, die will nicht nur Kopfwissen sein. Die Wahrheit, die will unsere Herzen heiligen. Daher liebe das, was du glaubst. Der Text, er zeigt uns sogar, wie sehr wir es lieben sollen. Der Text zeigt uns und er sagt uns, wir sollen das Evangelium mehr lieben als den Frieden mit den Leuten in der Gemeinde. Wir sollen das Evangelium mehr lieben als den Frieden mit den Leuten in der Gemeinde. Das kann bedeuten, dass wir andere darauf ansprechen, wenn sie eben dieses Evangelium, wenn sie es falsch predigen, wenn sie es falsch erklären, wenn sie es falsch leben. Wir müssen darauf achten, dass diese Wahrheit, 5b, dass diese Wahrheit des Evangeliums fest bestehen bleibt. Deshalb müssen wir dafür einstehen. Geh auf einen Schritt zu auf die Menschen und um das machen zu können, liebe, was du glaubst. Also prüfe, was du hörst und liebe, was du glaubst. Wir haben gesehen, dass wenn wir diese Wahrheit wirklich glauben, dann kann es echt herausfordernd sein, weil wir es verteidigen müssen. Aber der Glaube, er bringt noch eine Konsequenz. Der Glaube an die Wahrheit heißt auch, dass wir das, was wir glauben, auch leben sollen. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Drittens, lebe entsprechend der Wahrheit und die Verse 11 bis 14. Paulus, er schwenkt jetzt um und er spricht über Petrus. Und er hatte einen Konflikt mit Petrus. Wieder war diese Wahrheit des Evangeliums im Mittelpunkt. Vers 14 heißt es ja, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Die war im Mittelpunkt. Jetzt geht es nicht mehr so sehr um die Theorie, sondern jetzt wird es wirklich praktisch. Und um der Praxis, also um so einen praktisch ausgelebten Punkt geht es hier. Vorhin haben wir gesehen, dass diese falschen Brüder das richtige Verhalten hatten, aber die haben was ganz Falsches geglaubt. Jetzt werden wir Petrus sehen, der eigentlich das Richtige geglaubt hat, aber der es falsch gelebt hat. Komm, schau mal rein. Vers 12, wie gesagt, es geht um Petrus und er war jetzt in Antiochia. Und dort in Antiochia ist er auf Heiden gestoßen, also auf Christen, die aber nicht Juden waren, nicht beschnitten waren, die nicht aus diesem ethnischen Kontext kommen. Und Petrus hat mit denen richtig gute Gemeinschaft gehabt. Steht dort, er hat mit ihnen gegessen. Und dann sind plötzlich Juden aufgetaucht, also Judenchristen. Und was macht Petrus? Als diese Judenchristen kommen, geht der Petrus weg von den Heidenchristen und distanziert sich von denen. Warum denn das? Petrus hat sich wohl gefürchtet, was die Judenchristen sagen würden, wenn sie ihn sehen würden, wie er mit Heidenchristen ist, weil er wusste, dass viele Judenchristen noch geglaubt haben, hey, die Heidenchristen gehören gleich dazu, wenn sie sich nicht beschneiden lassen. Petrus hat dadurch etwas sehr Entscheidendes vermittelt und er hat gesagt, oder nicht gesagt, ausgesprochen, aber gelebt, ihr Heidenchristen, wenn ihr nicht Judenchristen seid, dann seid ihr nicht gut genug. Euch fehlt noch etwas. Was so spannend ist, wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 10. Wenn wir den Petrus jetzt fragen können und sagen können, Petrus, glaubst du, dass die Heidenchristen sich noch beschneiden müssen, um wirklich Christen zu sein, hat er gesagt, theologisch, nein, 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 das ist falsch. Das schauen wir uns jetzt an, dass Petrus eigentlich theologisch gesehen das richtige Bekenntnis hatte. Apostelgeschichte 10, hier geht es um die Begebenheit von dem Cornelius, also von einem Heide, dem ein Engel begegnet, der danach Petrus rufen lässt. Petrus kommt, dann erklärt ihm dieser Cornelius und sagt, oh, ich habe diese Engel gesehen und du musst mir das Evangelium erklären und so weiter und so fort. Vers 34, Apostelgeschichte 10, Vers 34, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige Gott angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Petrus sagt, stimmt, Gott sieht die Person nicht an. Bei Gott ist es egal, ob Jude oder Heide. Hauptsache, man fürchtet ihn. Dann geht Petrus hin, lässt diese Menschen oder erlebt, wie der Geist kommt und er bringt die Menschen zur Taufe. Aber dann passiert was. Kapitel 11, Vers 2. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen: Zu unbeschnittenen Männern bist du hingegangen und hast mit ihnen gegessen. Also die hatten immer noch diesen Glauben, man müsste Jude sein, um vollwertig zu sein. Was macht Petrus? Er verteidigt das sogar und erklärt ihnen alles, was passiert ist und schließt dann mit Vers 17: Wenn nun Gott ihnen, also diesen Heidenchristen, die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, also wenn sie den gleichen Geist bekommen haben wie wir, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Das ist Petrus' Theologie. In der Praxis hinkt er sehr hinterher. Petrus hat es richtig geglaubt, aber sich sehr falsch verhalten. Und es hatte Konsequenzen. Also wir gehen wieder zu Galater. Vers 13, auch die übrigen Juden heuchelte mit ihm, sodass selbst Barnabas fortgerissen wurde. Also Petrus hat nicht nur Schaden bei sich angerichtet, sondern sogar bei anderen Christen, bei diesem Barnabas. Und der Barnabas, der müsste es eigentlich wissen, der war mit Paulus unterwegs, hat ganz vielen Heiden schon das Evangelium erklärt und es erlebt. Aber jetzt lässt er sich hier von Petrus fortreißen. Und es zeigt, wie viel Verantwortung Leiter haben, der Herr, der ein gutes Vorbild zu sein. Vers 14, der Paulus hat den Petrus jetzt ernstlich ermahnt. Hier steht, vor allen Beteiligten. Stellt sich vor ihn hin, vor alle und sagt, Petrus, Vers 14b, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Ein bisschen kompliziert, aber eigentlich meint er und sagt, Petrus, wenn du ein Jude bist, also Petrus, du bist doch beschnitten, aber du heidnisch lebst. Das meint Petrus, du vertraust doch bei deiner Errettung nicht auf die Gesetze oder auf die Beschneidung, sondern du vertraust doch auch darauf, dass du alleine durch den Glauben gerettet wirst. Das ist heidnisch leben. Dann kannst du doch von den anderen nicht fordern, dass sie jüdisch werden. Also du kannst die Heiden doch nicht zwingen, sich beschneiden zu lassen, Petrus. Genau das hat Petrus ja vermittelt. Er zieht sich zurück und er sagt, ihr müsst euch erst schneiden lassen, dass ich Gemeinschaft mit euch haben kann. So was nennt Paulus dann hier, Vers 13, Heuchelei. Petrus, das geht nicht. Das, was du glaubst und bekennst, das muss sich in deinem Leben praktisch zeigen. Wir fassen zusammen, die Wahrheit des Evangeliums, eben dass Gott die Person nicht ansieht, die muss sich in deinem Leben, die muss sichtbar werden. Ich werde es noch in unser Leben bringen. Ich möchte dir sagen, achte darauf, dass dein Leben mehr und mehr der Wahrheit des Evangeliums entspricht. Hier geht es jetzt nicht darum, dass du Christus plus den richtigen Wandel brauchst. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Dass du das brauchst, um gerettet zu werden, weil genau dagegen hat Paulus ja gekämpft. Er hat ja genau den Leuten gesagt, nein, Christus allein rettet. Aber genauso hat Paulus sich dagegen gewehrt, dass Petrus diese Wahrheit, Christus alleine, durch sein Leben verschmäht hat. Also es ist sehr wichtig, dass wir dem Evangelium gemäß leben. Ich denke, wir würden alle zustimmen und sagen, ja, Gott sieht die Person nicht an. Achte darauf, dass sich das in deinem Umgang zeigt, zum Beispiel mit anderen Christen. Mit anderen Christen, wenn du über andere Christen redest, die aus einer anderen Gemeinde kommen und die in dieser Gemeinde in manchen Punkten eine andere Lehre haben, die vielleicht anders Lobpreis machen. Achte darauf, dass du den Christen dieselbe Wertschätzung zeigst, wie Gott diesen Christen in seinem Sohn gezeigt hat. Achte darauf, wenn du über andere Christen redest, vielleicht sogar aus deiner eigenen Gemeinde, die vielleicht eine andere politische Einstellung haben. Es ist heikel und echt schwierig, und doch können wir andere Christen nicht verachten, für die Gott seinen Sohn hat bluten lassen. Nur weil wir mit ihrer politischen Einstellung nicht übereinstimmen. Also kämpfe aktiv darum, dass diese Überzeugung, Gott sieht die Person nicht an, sich auch in deinem Umgang mit den Leuten zeigt. Achte auch darauf, wie du mit den Leuten aus deiner Gemeinde persönlich umgehst. Achte darauf, dass du sie nicht meidest, nur weil es dir vielleicht sehr schwer fällt, weil du es mit ihnen nicht so angenehm findest. Stell dir vor, Gott hätte denselben Maßstab bei uns angelegt, weil wir ihm nicht so angenehm sind. Lass uns diesen Menschen dieselbe Wertschätzung zeigen wie Gott. Wandle entsprechend und kämpfe darum, entsprechend diesem Evangelium zu wandeln. Aber wir sehen hier noch einen Aspekt, und zwar achte auch darauf, dass das Leben deines Nächsten diese Wahrheit widerspiegelt. Der Paulus hat den Petrus gesehen und es war ihm nicht egal, wie Petrus gelebt hat. Achte auf deine Geschwister, nicht um sie zu kontrollieren, sondern vielmehr, um sie zu gewinnen, wo es notwendig ist. Dieser Spruch, leben und leben lassen, geht in der Gemeinde nicht. Wir können hier nicht jeden machen lassen, wie er will. Es funktioniert nicht. Wir sollen einander Acht geben. Erst recht, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, wo die Ewigkeit von Seelen auf dem Spiel steht. Wenn du deinen Bruder hörst, wie er in seinem Reden die anderen Christen nicht so wertschätzt, weil sie vielleicht anders denken, anders sich anziehen, weil sie anders Lobpreis machen, dann sprich ihn unbedingt darauf an. Und erinnere ihn dran, ihm diesen Christen dieselbe Wertschätzung zu zeigen, wie Gott sie gezeigt hat. Was ich hier noch so schön finde, ist, das Ergebnis von Paulus Eingreifen war zweierlei. Erstens, die Wahrheit des Evangeliums wurde hochgehalten, aber genauso wurde Petrus zurückgewonnen von einem falschen Abweg. Genauso sollen wir auch sein. Wenn es um Vergebung geht, jeden Sonntag stehen wir auf und wir bekennen, dass wir vergeben, Gott vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hilf deinen Geschwistern, wo sie es nötig haben, dass sie diese Wahrheit nicht durch eine Nicht-Vergebungsbereitschaft eben zerstören. Und bei all dem möchte ich nochmal daran erinnern, die Kraft, um das auszuleben, die steckt nicht in uns, die steckt in diesem Evangelium, das frei macht, die Wahrheit, die macht uns frei. Und sie steckt in dieser Kraft, diesem Evangelium, was Gottes Kraft ist zum Heil für uns, wenn wir glauben. Also sie kommt aus Christus, deshalb bleibe unbedingt an Christus. Kämpfe darum, dass dein Leben und das deines Nächsten diese Wahrheit immer mehr widerspiegelt. Komm zum Schluss. Wir haben mit diesem kleinen roten Kreis begonnen. Mit diesen Zahlen, die uns die ungelesenen Nachrichten anzeigen. Und wir haben dann gemerkt, wie gut es ist, Sachen fixieren zu können. Und wir haben gesehen, wir sollen unbedingt diese Botschaft von Christus, dieses Evangelium, das muss bei uns ganz oben sein, dieses herrliche Evangelium Gottes, das Gottes Kraft zum Heil ist für jeden, der glaubt, das sollen wir fixieren. Bleibe dabei. Amen.